Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Alkoholkonsum ist zwar weiter zurückgegangen, aber im weltweiten Vergleich ist er in Deutschland nach wie vor auf hohem Niveau. Das geht aus einem Jahresbericht für Suchterkrankungen hervor. Laut Studien haben viele Menschen hierzulande ein Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenproblem. Und das bleibt nicht ohne Folgen für Familien mit Kindern. Nahezu 3 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Familien, in denen mindestens ein Elternteil suchtkrank ist, also abhängig von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Emotionale und materielle Bedürfnisse der Kinder können oft nicht erfüllt werden. Sie sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Es gibt bundesweit verschiedene Hilfsangebote. Eines davon ist das Projekt Trampolin. Es ist ein Präventionsprogramm, das sich speziell an betroffene Kinder zwischen 8 und 12 Jahren wendet. Meine Kollegin Angelika Schmidt-Bisalski hat das Projekt Trampolin in Heidelberg besucht.
Angefangen hat alles mit den Franziskuskindern 2010, als der damalige Leiter der Heidelberger Suchtberatung von Stadtmission und Blauem Kreuz sich Gedanken machte, wer eigentlich für die Kinder, der Mütter und Väter da ist, die zu ihm kommen. Gemeinsam mit dem Pfarrer der benachbarten Kapellengemeinde, der Heidelberger Diakoniekirche, entstand der Plan für eine Kindergruppe, die den Namen Franziskuskinder bekam und mit Spenden finanziert wurde. Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 17 Jahren trafen sich 2010 zum ersten Mal. Die Kinder suchtkranker Eltern können hier mit gleichaltrigen Betroffenen reden. Seit 2019 gibt es zusätzlich Trampolin, eine Gruppe für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Es sei nicht leicht, Kontakt zu den Kindern zu bekommen, erzählt Christiane Urmetzer, die in der Suchtberatung arbeitet und eine Gruppe leitet.
Die Eltern müssen mir da auch zustimmen. Also die müssen eine Bereitschaft haben, dass das Kind hierher kommt und das als notwendig sehen, dass das Selbstvertrauen gestärkt kriegt. Die sind ja hilflos, die können ja gar nichts machen. Und wenn die von den Eltern nicht darauf angesprochen werden, dass es da so ein Programm gibt, für die ist das der normale Alltag. Nur dann melden die sich auch nicht. Das ist wirklich das Problem von diesem Trampolin-Projekt auch, die Kinder zu kriegen. Weil es sind viele Kinder betroffen. So jedes siebte Kind, wenn ich da in der Klasse meines Sohns mal durchsehe, denke ich mir, oh. Aber die Kinder, die erreichen wir sehr schlecht.
Urmetzer macht Mütter und Väter, die den Weg zu ihr in die Suchtberatung gefunden haben, auf Trampolin aufmerksam. Oft jedoch erfolglos. Und so sind es in diesem Jahr gerade mal 3 Kinder, die sich bei ihr gemeldet haben. Gemeinsam gehen sie über den Hof der Suchtberatungsstelle hinauf ins Dachzimmer des benachbarten alten Spitals, in dem heute ein Heim für betreutes Wohnen untergebracht ist. Es ist ein lichtdurchfluteter Raum. Unter der Dachschräge gibt es eine Kuschelecke mit Matten und Sitzkissen. Und hier erzählen die Kinder zuerst einmal, wie es ihnen gerade geht. Die Scham über das, was sie zu Hause erleben, ist immer noch so groß, dass eine fremde Person nicht dabei sein darf. Der Erfinder von Trampolin, der Psychologieprofessor und Leiter des Deutschen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung, Michael Klein, war als Mitarbeiter einer Einrichtung für suchtkranke Mütter und ihre Kinder auf die Not der Kinder aufmerksam geworden. Er entwickelte gemeinsam mit 3 Mitarbeitern das Trampolin-Programm. 9 Gruppentreffen sind vorgesehen. Zum ersten Mal wurde im Oktober 2008 in eine Trampolin-Gruppe eingeladen. 3 Jahre später gab es bereits 27 Gruppen in ganz Deutschland, gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit. Für Cassandra und ihren 5 Jahre jüngeren Bruder war das zu spät. 2006, als die Mutter übermäßig zu trinken begann, war sie 16. Selbst die Gruppe Franziskuskinder in ihrer Heimatstadt Heidelberg wurde erst 3 Jahre später gegründet. Sie ist bereit, davon im Radio zu erzählen.
Ich musste mich damals, als das mit meiner Mama passiert ist, selbst durchschlagen und habe das irgendwie selbst auf die Reihe bekommen müssen. Bei uns war das eher so, dass das halt totgeschwiegen worden ist. Ich habe das aber damals nicht so wahrgenommen, ne? Weil es ja in unserer Gesellschaft so üblich ist, dass man auch zu Hause mal einen Wein trinkt. Ist halt normal, ne, in dieser Gesellschaft. Ja, es hat dann irgendwann angefangen, dass meine Mutter dann halt viel geschlafen hat. Früher immer eine super liebevolle und tolle Mama war und zu dem Zeitpunkt, als es dann anfing, dann halt recht aggressiv war. Also ich habe auch noch einen kleinen Bruder. Für den war das dann, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger, weil ich mit 16, 17, ich konnte halt aus dem Haus gehen und weglaufen davon, ne.
Und er musste bleiben. Weder Cassandra noch ihr damals 11-12-jähriger Bruder konnten mit irgendjemand darüber reden. Nicht einmal vom Vater gab es Unterstützung. Er ging gelegentlich so weit, ihnen die Schuld für die Situation zu geben. Die Mutter arbeitete damals noch, so gut es ging, als Arzthelferin in einer Praxis.
hat dann auch irgendwann den Job dann, weiß ich jetzt nicht mehr, ob sie ihn selbst aufgegeben hat oder ob sie gegangen worden ist. Und irgendwann war es dann halt so extrem, dass dann mein Papa tatsächlich dann sie vor die Tür gesetzt hat. Im Nachhinein denke ich immer so, was ist der richtige Weg bei sowas? Es gibt wahrscheinlich keinen richtigen Weg. Ich habe dann auch den Kontakt komplett zu ihr abgebrochen. Ja, weil es mir dann in dem Moment auch um meinen kleinen Bruder einfach ging, ne? Dass ich gucken wollte, okay, dass der seine Schule zu Ende bringt und dass der ein normales Leben hat und dass es dem gut geht. Ja, ich habe die Mutterrolle übernommen. So heute denke ich irgendwie, wäre es, glaube ich, für mich ganz gut gewesen, wenn ich damals oder auch mein Bruder sowas gehabt hätte, wenn wir davon gewusst hätten, dass wir uns wohin wenden können und da jemand hätten, mit dem wir sprechen können oder auch mit anderen, denen es genauso geht.
All das, was Cassandra vor mehr als 10 Jahren erleben musste, passiert auch heute in vielen Familien. Und die Kinder, völlig allein, schämen sich, fühlen sich schuldig, sind vernachlässigt und verzweifelt. Die Gefahr, dass ihnen das Gleiche passiert wie Mutter oder Vater, nur schon viel früher, ist relativ groß. Und damit es nicht so weit kommt, gibt es neben einer Reihe anderer Angebote für die verschiedenen Altersgruppen Trampolin für die Kleinen. Bist du schon einmal auf einem Trampolin gesprungen? Fragt eine Informationsbroschüre und fährt fort. Dann weißt du sicher, wie das ist. Ein Trampolin fängt dich ganz sanft auf und schützt dich vor Verletzungen. Christiane Urmetzer sagt:
Bei der dritten Sitzung ist es auch ganz konkret, dass wir auf das Thema spezieller eingehen und eine Geschichte vorlesen, wo es um 2 Kinder geht. Also der Junge, da hat die Mutter ein Suchtproblem und das Mädchen kriegt es aus der Nachbarschaft mit. Und da diese Problematiken, die da entstehen und dass wir dann die Kinder nochmal drauf ansprechen, kennt ihr sowas oder wie denkt ihr, dass das Kind sich fühlt, geht es euch manchmal ähnlich? Also dass wir da nochmal konkret auf das Thema Sucht ansprechen.
Am Ende einer jeden Gruppenstunde steht das Glücksstein-Ritual. Ein besonders schöner kleiner Stein, der Glücksstein, wird von den im Kreis sitzenden Kindern von Hand zu Hand gegeben. Und jedes Kind sagt dazu, was ihm heute an seinem Sitznachbarn besonders gut gefallen hat. Aber noch einmal zurück zu Cassandra und ihrer Mutter. Nach mehr als 4 Jahren Funkstille kommt es wieder zu ersten Kontakten zwischen den beiden. Die Mutter hatte zunächst einen stationären Entzug gemacht, war dann aber wieder rückfällig geworden. Ihr neuer Partner war nach einem Alkohol- und Drogenentzug zwar clean, wurde aber auch wieder rückfällig. Nach einer Weile trennt sich die Mutter von ihm, macht einen zweiten Entzug und ist bis heute abstinent.
Ich bin dann mit 23 schwanger geworden und es war dann das erste Mal, wo wir uns wieder angenähert haben. Ich habe damals noch in Österreich gelebt, bin dann aber wieder nach Deutschland gezogen und auch zu ihr dann in die Nachbarschaft gezogen. Und ich glaube tatsächlich, dass mein Sohn, also ihr Enkel, sie schon dazu gebracht hat, weiterzukämpfen. Also es war noch vor seiner Geburt, wo sie schon dauerhaft ohne Alkohol gelebt hat. Und ich glaube, das hat ihr dann tatsächlich Kraft gegeben.
Und zwar so viel Kraft, dass sie sich unterdessen ein neues Leben aufgebaut hat. Die Mutter arbeitet als Pfarrsekretärin in der Heidelberger Kapellengemeinde, leitet inzwischen eine eigene Gruppe bei der Suchtberatung und geht sogar immer wieder in Schulen und erzählt dort, was mit Alkohol passieren kann. Tochter Cassandra arbeitet inzwischen ebenfalls in der Suchtberatung mit.
Wenn man da mehr drüber kommunizieren würde, dass es solche Gruppen gibt, an die man sich wenden kann, dann wird es so vielen Familien besser gehen und so viele Kinder werden viel glücklicher und würden vielleicht nicht selber irgendwo reinrutschen.
Aber es ist nicht nur die fehlende Information, sondern auch die Scham der Eltern oder deren Ausflüchte. Zum Beispiel, die Kinder merken das ja gar nicht. Ich trinke ja nur abends, wenn die schon im Bett sind.
Es bräuchten viel mehr Kinder diese Unterstützung. Das ist frustrierend und ich weiß, letztendlich kommen oft nur die Kinder auch hierher, die schon eine Unterstützung haben. Man könnte da wirklich verzweifeln auch letztendlich. Und deshalb versuche ich mich auf das zu konzentrieren, was ich machen kann. Ich kann nicht die Welt retten, ich kann aber bei einzelnen Menschen versuchen, das Leben ein bisschen besser zu gestalten, dass die das schaffen, aus der Sucht rauszukommen. Und das sehe ich als meinen Auftrag auch an.
Ein Beitrag von Angelika Schmidt-Bisalski.